A lot of scripture, Tina. Pardon, what? No, but they shall not read in advance, you know, and then go drink a coffee. Also, guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Eine kleine Runde, aber das macht gar nichts. Es kommt nicht auf die Zahl an, sondern auf die Liebe, auf das Miteinander. Ja, schön, dass ihr auch da seid, liebe Kortschaks, dass ihr zu uns kommt. Und wir hoffen, dass es auch ein bisschen Trost geben kann, wenn wir zusammen sind als Familie und mit unserem Gott zusammen. Und ja, bevor es losgeht, bete ich noch kurz und dann fangen wir an. Ja, guten Morgen, lieber Gott, noch einmal. Ich danke dir, dass wir jetzt hier zusammenkommen können. Und, ja, du weißt, Herr, diesmal fiel es mir nicht so leicht, wie es oftmals auch sein konnte, eine Predigt zu verfassen. Und ja, Vater, umso mehr bete ich aber, Gott, dass du wirkst, dass du durch mich sprichst und auch in meiner Schwachheit irgendwo, dass du dann stark bist und dass du zu den Herzen sprichst. Und sei es durch die Bibelworte und mindestens das ist ja etwas, was unverrückbar ist. Deine Kraft ist sowieso, meine Worte sind nicht so wichtig wie deine Worte. Und bete für dass ich höchstens, sage ich mal, ein bisschen darauf hinweisen kann und damit du dann wirken kannst. Und ich bete dafür, dass du die Herzen öffnest, dass jeder einfach den Geist öffnen kann, als wenn er zum ersten Mal eine Predigt hört in seinem ganzen Leben und einfach mal neugierig ist und aha und wirklich offen ist, um von dir zu hören und dich auf eine ganz neue Weise zu erleben. Und das bete ich im Namen deines Sohnes. Amen. Eine kleine Bibelstelle zum Einstieg, müsste gar nicht aufschlagen, aber ich werde euch nicht davon abhalten, wenn ihr es doch macht. Psalm 8, Vers 4 bis 6, ich lese es einfach mal vor. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Ein Psalm, wo David, vermutlich David, staunt über Gott. Und ja, tatsächlich, wenn man darüber nachdenkt, Gott ist ein mysteriöses Wesen. Und es ist eigentlich ziemlich verrückt, Christ zu sein. Und an die Bibel zu glauben, ein tausende Jahre altes Buch, an Jesus zu glauben. Und klar, wenn wir jetzt innerhalb unserer Gemeinde sind, dann merkt man das nicht unbedingt, da fühlen wir uns vielleicht nicht so verrückt, aber wenn man da mit Menschen in der Welt redet zum Beispiel und seinen Glauben bekennt und dann auch hört, was dann so zurückkommt, dann merkt man, naja, okay, das ist schon speziell. Und andere Leute, die sagen dann, ja, ich glaube an gar nichts oder ich glaube an irgendwas Wolkiges, ich weiß nicht genau, was es ist, aber der Christengott ist es nicht. Also so viel wissen die Leute dann gerne mal schon, für sich selber. Irgendwas ist da, aber nee, das Christentum kann es nicht sein. Und tatsächlich, ja, es ist eigentlich ziemlich verrückt zu glauben. Muss ich schon zugeben. Und dieser Gott, an den wir glauben, der ist auch geheimnisvoller, als wir oft meinen. Und ich glaube, das Gefühl, was man als längerjähriger Christ haben kann, ist es so, man kennt Gott. Mehr oder weniger. Ne, so irgendwie doch so, weiß man, was man so, womit man rechnen kann, was man erwarten kann. Würde natürlich keiner sagen, also niemand würde sagen, ja, ich kenne Gott, ne, wir haben ja auch ein bisschen antrainierte Demut, wir wissen, was sozusagen gut ist und richtig zu sagen und was nicht. Aber was wir wirklich in unserem Herzen annehmen und glauben, das zeigen ja unsere Taten. Am Ende sind es immer unsere Taten, die zeigen, was wir wirklich glauben und wirklich denken. Und zum Beispiel, es war ein bisschen provokativ formuliert, wenn du wirklich glauben würdest, da gibt es noch eine ganze Menge mehr zu entdecken über Gott. Geheimnisse des Glaubens. Eine tiefere Ebene der Beziehung mit Gott. Vielleicht sogar Dinge zu entdecken, die kein Mensch vorher entdeckt hat, erlebt hat. Du bist vielleicht der Erste, der da irgendwas merkt, eine größere Nähe, eine noch direktere Kommunikation mit Gott, eine tiefere Ebene der Gotteserfahrung. Und dass es kostbare Wahrheiten noch gibt in der Bibel, die nur der eifrige Forscher finden wird, weil sie halt nicht auf der Oberfläche sind. Ich lese den Vers, sage, aha, habe ich verstanden. Sondern wenn man tiefer geht und gräbt und forscht. Und wenn ich diese Suche nach Gott von ganzem Herzen, was ja schlussendlich eine Liebe zu Gott ist, diese erste Liebe, dieses Suchen, das Forschen, das mehr wollen, mehr verstehen wollen, wenn dich das erfüllen würde und antreiben, dann würdest du vermutlich deine Zeit anders nutzen, als du es tust. Und es gilt auch für mich. Ich schließe mich da mit ein. Wie geheimnisvoll ist dieser Gott und wie sehr möchtest du diesen Gott mehr verstehen, näher sein? Es ist auf jeden Fall interessant, also wenn wir schon von Interesse sprechen, es ist interessant, wie sehr sich dieses mysteriöse, geheimnisvolle Wesen für uns interessiert. Für uns kleine Menschen. Wann hat dich das denn zum letzten Mal verwundert? Denn wenn wir sehen, wer Gott eigentlich wirklich ist, wie unfassbar groß und mächtig und wer wir sind im Vergleich, dann können wir eigentlich nur demütig werden und staunen. Und schlag mal mit mir auf in 1. Chronik 29. Ab Vers 11, wo David zu Gott betet, zusammen mit dem gesamten Volk, was sich versammelt. Und da sagt er, dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen. Und von deiner Hand haben wir es dir gegeben. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibet nicht. Und wie geht es dir mit dieser Art von Demut, diese demütige Haltung? So seine eigene Nichtigkeit und Bedeutungslosigkeit im Angesicht Gottes anzuerkennen. Schlussendlich, es geht ja nicht darum, sich irgendwie selber niederzumachen oder sich selber schlecht zu fühlen oder sich wie ein Loser zu fühlen. Das ist ja gar nicht der Punkt. Aber was ich auch merke, dieses sich vor Gott demütigen, das ist eigentlich sehr befreiend. Befreiend davon, selber immer toll sein zu müssen und ein Held und die ganzen Ego-Nummern, die man so fahren kann im Leben und die schlussendlich ziemlich anstrengend sein können und ziemlich viel Kraft rauben und Unfrieden bringen, noch und nöcher. Es befreit diese Haltung, auch zu sehr auf sein eigenes Wirken zu gucken, was man selber bewirkt und ändert und zu wenig auf Gott zu schauen, der stark macht und dem alles gehört und von dessen Hand alles kommt und der die Kraft und die Macht hat. Dieser verrückte Gott. Er hat uns erschaffen und seitdem ist er nicht mehr von unserer Seite gewichen. Aber wir sind von Gottes Seite gewichen. Wir Menschen wollen Gottes Herrschaft nicht akzeptieren. Und das ist das Wesen von Sünde. Ich glaube, gerade auch als Christ sagt man das natürlich nicht. Ich glaube, keiner von euch sagt, ich akzeptiere Gottes Herrschaft nicht. Aber was ist schlussendlich das Wesen von Sünde, von all unseren Sünden, die wir begehen? Wenn wir unsere eigenen Wege gehen und Gottes Wege nicht gehen, die auch nicht suchen oder die uns zu unbequem sind, zu anstrengend, zu schmerzhaft. Weil, ja, damals wie heute ist Sünde ja schlussendlich einfach Gottes Weg zu verlassen, den er uns bereitet hat und den wir auch gehen können. Wir haben keine Ausrede. Gottes Gebote sind leicht, wie Johannes sagt. Aber wir verlassen diese Wege oder wir wollen sie auch nicht suchen. Wir wollen nicht wirklich suchen, verstehen, mehr verstehen. Ja Gott, was willst du von mir? Ich will auf deine Wege gehen. Und diese Passivität und dieser mangelnde Eifer und dieser Fokus auf deine eigenen Dinge, seine eigenen Prioritäten, das ist schlussendlich eine Lieblosigkeit Gott gegenüber. Und wir wissen, dass es um Liebe geht. Und dass schlussendlich das größte Problem ist, dass wir halt Gott nicht lieben. Und das sind halt Sünden, die können wirklich schleichend sein. Die nehmen wir nicht so wahr, die wirken nicht so krass. Und die vergiften uns eher langsam. Und den Heiligen Geist dämpfen wir immer mehr. Ja, und was denkt Gott darüber? Klar, wir denken immer so, ja, Gott ist zornig über Sünde. Aber das mag ja sein, aber vor allem will Gott uns heilen von der Sünde. Er will uns heilen und wieder gesund machen. Er will uns davon befreien. Unsere Herzen heilen und sie wiederbeleben. So wie sie hat aufgehört zu schlagen. Gott versucht verzweifelt, zack, uns wieder unsere Herzen wieder zum Schlagen zu bringen. Er will uns nicht nur einmal retten oder hat uns nicht nur einmal gerettet mit Jesus, sondern er will uns immer wieder retten. Und Jesus will uns immer wieder retten. Und deswegen kann ich dir auch sagen, fürchte dich nicht vor deiner Schwachheit. Weil Gott, dein Erlöser, ist stark. Und schlag mal mit mir auf zu Jesaja 40. So, jetzt brauche ich eure Konzentration. Eine längere Bibelpassage. Also gut aufpassen. Gut zuhören. Jesaja 40, ab Vers 1. Und lasst uns mal schauen, das Wesen unseres Gottes. Da heißt es, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich. Und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden. Und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade. Und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Das kenne ich auch als Prediger. Was soll ich predigen? Ein guter Tipp hier mal für eine Predigt. Weiter geht's. alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Eine Menge steht hier drin. Wir sehen, Gott hat sein Volk bestraft für seine Sünden. Es war eine Strafe, die er vorher angekündigt hat. Er hat genau gesagt, es war also nicht so, was, warum, wir jetzt? Eine Strafe, die er ganz klar angekündigt hatte und eine Strafe, die er auch nicht vollziehen wollte. Er hat nicht gesagt, okay, mach das, wenn nicht, gibt's Ärger, haben es nicht gemacht, okay, zack. Sondern er wollte diese Strafe eigentlich gar nicht vollziehen. Und hat Propheten geschickt und wieder Propheten und gesagt, hier, Leute, wenn ihr nicht aufhört, wenn ihr nicht umkehrt, die Strafe wird kommen. Und die Leute wollten es nicht hören. Und schlussendlich brach die Strafe über sie herein. Sie wurden geknechtet und gefangen geführt von einem fremden Volk. Und eigentlich könnte man sagen, okay, Geschichte zu Ende. Die haben nicht gehört, Strafe fertig. Aber nein, Gott gibt ihnen eine zweite Chance. Dieser wunderbare Gott, so ist unser Gott. Er sagt, ihr kriegt noch eine zweite Chance. Ich will euch vergeben. Weil ich weiß nicht, was euer Gottesbild ist, aber Gott geht es nicht um das Strafen und er will nicht strafen. Irgendwann mal muss er, weil er ist auch der gerechte Richter, aber eigentlich, er will nicht strafen, er will heilen, er will uns erretten und er will uns lieben. Und erst wenn wir alle Angebote zum Frieden und zum Helfen ausschlagen und nicht hören wollen und störrisch unseren Weg weitergehen wollen, dann werden wir auch eines Tages mit der Gerechtigkeit Gottes konfrontiert. Aber das ist ein langer Weg bis dahin. Und auch wieder interessant, dieses Element hier in diesen Passagen. Gras ist das Volk, das Element der Vergänglichkeit, wie nichtig wir eigentlich vor Gott sind, vor diesem ewigen Gott. Wir sind Gras und Blumen auf dem Felde der Ewigkeit. Ja, aber darauf sollen wir gar nicht so sehr schauen, das ist nicht im Vordergrund, sondern wir sollen vor allem auf Gott schauen, auf diesen wundervollen Gott, wie er ihr Hoffnung gibt. Wie er sagt, fürchte dich nicht. Er macht die Wege wieder eben. Er kommt wieder zu herrschen. In unserem Leben, in unseren Herzen. Er kommt, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Und mit Liebe und Zärtlichkeit sorgt er für seine Schafe als sein guter Hirte, als ein guter Hirte. Und wenn man diese Stelle auch mal anschaut, was macht Gott, was ist unser Part, was tun wir? Was machen wir so da in dieser Passage? Was ist unser Teil, um alles groß zu machen und Gottes Willen zu verwirklichen? Das ist nicht so wirklich viel, oder? Eigentlich so quasi gar nichts, oder? Und es ist wirklich Gott, der die Dinge tut. Und lesen wir weiter, bleiben wir in Jesaja 40 und lesen weiter ab Vers 12. Wo vielleicht dann nochmal ein bisschen klarer wird auch, wer dieser Gott ist. Da heißt es, wer misst die Wasser mit der hohen Hand? Und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne? und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage. Ein kleiner Einschub. Ich hatte gestern mal mir den Spaß gemacht, mal so eine Karte des Universums zu googeln und dann zu schauen und dann irgendwie zu gucken, okay, aha, da sind wir und jetzt mal ein bisschen rauszoomen, ein Parsec raus, 2, 3, 10 Lichtjahre, 100.000 und irgendwann mal ist man dann bei 13 Milliarden Lichtjahren und dann die Zahl der Sterne ist dann irgendwie 30 hoch, oder irgendwie eine 3 mit 30 Nullen oder irgendwie so, wo man denkt so, okay. Und das ist das, was Gott alles so überblicken kann. Er weiß ganz genau, was passiert, jeder einzelne Stern, wo die sind, was da passiert, die Temperatur auf den Sternen, kein Problem für Gott. Das strengt ihn nicht mal an. Und das ist eigentlich unfassbar, sich vorzustellen. Und dann, wenn wir jetzt hier weiterlesen, dann ist es tatsächlich eine gute Frage, wenn es jetzt hier heißt, wer bestimmt den Geist des Herrn? Und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Das ist echt eine absurde Vorstellung, oder? Diesen Gott dann, ne, so oft meinen wir es besser zu wissen und denken, wow, das ist doch ungerecht, was passiert? Und es ist eigentlich so absurd, diesem Gott irgendwie sozusagen Sachen zu erklären oder besser zu wissen. Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Und was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet und macht silberne Ketten daran. Wer aber zu arm ist für eine solche Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Er thront über dem Kreis der Erde. Und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie ein Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Der Himmel, den ich gerade skizziert hatte. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nicht sind. Und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum wurzelt ihr Stamm in der Erde, da bläst er sie an, dass sie verdorren. Und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Ich glaube, damals, in den biblischen Zeiten auch, bevor es Smog gab und Großstädte und Lampen, die das Licht verschlechtern, da der Blick der Sternenhimmel muss echt gigantisch gewesen sein. Und wenn man sowas liest, guck mal hier, das hat alles Gott gemacht dann. Ich glaube, das hat wirklich viel natürliche Ehrfurcht gelehrt. Etwas, was wir leider nicht immer zur Verfügung haben. Lesen wir weiter. Wir sind in Vers 27. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist im Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und vielleicht seht ihr auch die Parallelen zu den Stellen zum Gebet von David, auch wieder dieses, wer Gott ist, wie groß Gott ist und wie mächtig er auch ist. Und wer wir vor ihm sind, nämlich nichts. Eigentlich nichts. Also logisch genommen, deswegen auch viele Leute, die nicht an Gott glauben, die sagen auch so, hey, guck mal hier, guck dir das Universum an, glaubst du im Ernst, dass dieser große Gott sich interessiert für die paar Menschenkreaturen, die auf der Erde rumkrabbeln, also in irgendeiner hinteren Ecke der Galaxis. Aber ja, aber genau so ist es. Wir sind die kleinen Hinterwäldler, wie die Israeliten damals kleine Hinterwäldler waren unter den ganzen Völkern. Auch irgendwo in der Ecke, kleiner Stamm und doch von Gott geliebt. Und das ist schlussendlich dann, nicht weil wir toll sind, sondern weil Gott uns liebt. Dadurch werden wir besonders. Und das ist der Gott, auf den wir vertrauen sollen. Und ja, passend zur Weihnachtszeit, wie ich schon gesagt hatte und auch gebetet hatte, Gott hat uns das größte Geschenk gemacht, dass er uns Jesus geschickt hat, der all das irgendwo dann zum Abschluss bringt, seine Macht, dass er sagt, ich komme zu euch, ich regel das, ich rette euch. Und das ist der Grund, warum wir vertrauen können. Nicht vertrauen auf unsere Stärke, weil wir es irgendwie schaffen, sondern weil Gott stark ist und mächtig ist, weil niemand Gott aufhalten kann. Und Jesus ist auch unsere Verbindung zu Gott. Er ist der hohe Priester, der den Weg freigemacht hat für Gott, für diese Beziehung, dass wir wieder zusammenkommen können. Und schlussendlich, dass nichts mehr zwischen uns steht. Und eigentlich, die Tür ist offen, wir müssen einfach nur durchgehen. Und es ist eigentlich schon die traurigste Sache, glaube ich, im ganzen Universum, dass wir als Christen, die wir so privilegiert sind, dass wir diese Chance haben, mit diesem heiligen, verrückten, wundervollen Gott Gemeinschaft haben zu können, dass wir das nicht wahrnehmen und so stumpf sind und dann sagen, nee, ich gucke lieber Netflix oder keine Ahnung, statt wirklich so Gott zu suchen. Und ich weiß, wir sind natürlich Menschen. Ich bin auch nicht jeden Tag und oh Gott, ich bin nur noch am Beten, aber trotzdem, eigentlich sollte das so sein. Eigentlich sollten wir uns auf Gott stürzen, immer tiefer und inniger mit ihm sein. Und lass uns nochmal zusammen Epheser zum Abschluss, Epheser Kapitel 1 lesen. Wo diese ganze, wo nochmal der große Bogen geschaffen wird, geschlagen wird von Gottes Größe, von seiner Liebe zu uns und was er vorhat mit uns. Epheser 1, ab Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut vergossen hat für uns, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausgeführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Und wenn man das liest, das ist doch einfach verrückt, oder? Ist das nicht ein verrückter Gott, der das gemacht hat von Anfang an, diesen Plan gehabt hat, uns zu retten, zu seinen Kindern zu machen, dass wir die Kinder von diesem unfassbaren Gott werden und mit diesem unfassbaren Gott zusammen sein können. Also wirklich, wenn das nicht crazy ist, dann weiß ich nicht. Aber wir wissen, wir glauben daran, dass es wahr ist. Und lass uns weiterlesen ab Vers 15. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Da haben wir auch unser Thema, einander lieben. Glaube an Jesus Christus und Liebe zu allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Da haben wir dieses Motiv, Gott besser kennenlernen wollen und besser verstehen wollen. Und tatsächlich haben wir den Heiligen Geist, der uns auch dabei hilft. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Und ja, unsere Gemeinde, das ist auch ein großes Wunder. Unsere Gemeinschaft miteinander, was uns auch so profan vorkommen kann. Och ja, da Brüder, Schwestern, die sind mal nett, manche nerven vielleicht auch mal. Aber nein, das ist auch wunderbar. Ein Wunder, dass wir zusammen sein können als Brüder und Schwestern und mit Jesus als Haupt. Und ich denke, da gibt es auch eine ganze Menge noch für uns zu entdecken und zu verstehen. Und ich weiß, es war eine lange Passage. Ich habe euch erstmal wirklich gefordert mit einer langen Bibelpassage, wo wirklich eine ganze Menge drinsteht, zugegeben. Und ich denke, da kann man auch viele Verbindungen schlagen zu dem, was ich vorher ausgeführt habe. Erst einmal diesen herrlichen, mächtigen Gott zu sehen, der uns liebt, aber trotzdem. Crazy. Dieser riesige, unfassbare Gott liebt uns und macht uns zu seinen Kindern. Das ist total verrückt. Und interessiert sich für uns und möchte uns nah sein. Extrem nah. Ich lasse vielleicht sogar manchmal zurückschrecken, weil es ist wirklich, Gott will uns mit Haut und Haar, also wie echte Liebe auch ist. So, ich weiß nicht, Falco Melody, ob ihr das schon so ein bisschen so bestätigen könnt, aber es ist wirklich Liebe. Man möchte den anderen wirklich so, zack, umfassen, verstehen und zusammen sein und ja, am besten so, dass gar nichts anderes mehr drumherum existiert. So kann Liebe sein. Und das ist das, was Gott eigentlich mit uns möchte. Und nicht irgendwie so, ja, ab und zu mal beten, 5 Minuten und ja, ab und zu mal nett sein zum Nachbarn, sondern ja, es geht um was viel Verrückteres. Und ich hoffe, dass ich euch zumindest den kleinen Impuls geben kann, da wieder nach mehr zu fragen, nach mehr zu suchen in dieser Beziehung zu Gott. Und das Gebet, was Paulus hier auch spricht, das ist tatsächlich auch mein Wunsch für mich selbst und für euch. Dass wir wirklich sehen, wie mächtig Gott ist und wie mächtig er in uns am Werk ist. Und er wirken möchte. Und ich glaube, wir brauchen wirklich nur ein Mindestmaß an Glauben zusammenkratzen. Und sagen, boah Gott, und einen Blick auf Gott richten und verstehen, dass Gott es ist, der wirkt. Nicht wir selber mit unseren Bemühungen. Das kann schon so viel freisetzen. Und lasst uns in der Weihnachtszeit genau das feiern. Wirklich, dass Jesus gekommen ist, uns zu retten. Und er ist deswegen unser Retter, weil wir uns selber nicht retten können. Und das war am Anfang nicht so, als wir Christen wurden, auch jetzt ist es noch nicht so. Wenn du nicht mehr irgendwie klarkommst mit dem Leben und nicht mehr die Kurve kriegst, guck nicht so sehr darauf, dass ich muss jetzt nochmal beten oder keine Ahnung, sondern komm vor allem zu Gott und sag, Gott, bitte rette mich, hilf mir, bitte gib mir Kraft, demütige dich vor Gott und dann wird er dich erhöhen. Und Jesus ist wirklich da. Er sagt, hey, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er will uns retten, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Er will uns befreien zu einer rein unbelasteten Liebe. Zu Gott und auch zu deinen Geschwistern. Und ja, das ist ein geheimnisvoller, verrückter Gott. Und dafür sei er gepriesen in Ewigkeit. Amen.